Den Predigttext finden wir in Markus 14, die Verse 1 bis 11. Sie können den auch gerne mitlesen auf Ihrem Gottesdienstzettel. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er, also Jesus, in Bethanien im Haus Simons, des Aussätzigen, war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nadel. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf seinem Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was sie getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten.
Es geschah am 3. Juni 1998, das ist also gut 20 Jahre her, als der ICE, einige von Ihnen werden sich erinnern, als der ICE auf der Strecke Hannover-Hamburg gegen 11 Uhr vormittags entgleiste. 101 Menschen verloren damals ihr Leben, 88 wurden schwer verletzt. Ein Bekannter von uns, vom Beruf Journalist, saß auch in diesem Zug, der aus Westdeutschland kam. Er stieg in Hannover aus, bei der letzten Station vor der Katastrophe. Und er hat sich im Nachhinein manchmal gefragt, was wäre mit mir passiert, wenn ich mich anders entschieden hätte und nach Hamburg weitergefahren wäre. Liebe Zuhörer, viele Situationen unseres Lebens verstehen wir erst im Nachhinein. Da schauen wir dann zurück und denken manchmal, damals wurde der Schalter umgelegt. Ich hatte gedacht, zum Beispiel, das war eine ganz harmlose Diskussion, aber damals, so sehe ich jetzt, seit jenem Wortwechsel war unser Vertrauen zerbrochen und es ist nie wieder so geworden wie vorher. Damals hat sich das entschieden, wenn ich das gewusst hätte. Manchmal sind wir ahnungslos, manchmal allerdings ahnen wir das auch in der Situation selbst. Da spürt man das geradezu, die schicksalhafte Dimension dieses Augenblicks. Da merkt man, jetzt passiert etwas Wichtiges. Wie du jetzt antwortest, wie du jetzt reagierst, wie du jetzt entscheidest, das wird dich möglicherweise begleiten bis an dein Lebensende. Ein Musiker aus DDR-Zeiten hat diese heikle Situation in einem Lied eingefangen. In einem Lied, das hier bekannt wurde bei uns durch den Film »Das Leben der Anderen«. Da ging es um die Überwachung der DDR-Bevölkerung durch die Stasi. Und in dem Lied heißt die entscheidende Strophe folgendermaßen. Hansi Biebel ging übrigens 1984 dann nach Westdeutschland. Es gibt Momente, da stellen sich die Weichen und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen und sollen unsere sein. Es gibt Momente, da stellen sich die Weichen. Man merkt die ganze Unsicherheit in diesen Zeilen. Bestimmte Entscheidungen reichen weit in die Zukunft hinein und sollen unsere sein. Aber sind sie es auch wirklich? Wer beeinflusst uns? Und wenn sie wirklich unsere Entscheidungen sind, sind sie dann richtig? War es richtig, dass Hansi Biebel 1984 in den Westen ging? War es richtig? Wie wäre sein Leben sonst möglicherweise verlaufen, wenn er drüben geblieben wäre? Es gibt Momente, da stellen sich die Weichen. Und das ist einer der Gründe, warum die Bibel so spannend zu lesen ist. Die Bibel, wissen Sie, ist voll geschrieben mit Berichten über dramatische Entscheidungen und persönliche Weichenstellungen. Die Bibel erzählt authentisch von echten Menschen. Und zwar vornehmlich von den kritischen Situationen, in denen sich ihr Leben entschieden hat, in die eine oder andere Richtung. Nun könnte man fragen, was ist da so Besonderes dran? Ich kann ja auch andere Biografien lesen. Die Tische in den Buchhandlungen biegen sich unter Biografien und jetzt nach der Frankfurter Buchmesse erst recht. Aber bei der Bibel, wissen Sie, kommt noch etwas dazu. In der Bibel werden diese Lebensgeschichten nicht nur aus der Perspektive irgendeines Biografen erzählt oder aus der Perspektive des Betroffenen, also als Autobiografie, sondern in der Bibel werden diese Momente berichtet aus der Perspektive Gottes. Das ist das Spannende. Also wie Gott dieses Leben jeweils sieht, das ist zumindest der Anspruch. Das ist auch der Reiz der Bibel, wenn Sie so wollen. Dass wir hier in der Bibel der Behauptung begegnen, dass ein persönlicher Gott sich um unser Leben kümmert, dass ein persönlicher Gott unser Leben bewertet und dass ein persönlicher Gott in unser Leben hineinreden will. Man kann das natürlich von vornherein ablehnen und diese Dimension grundsätzlich aus seinen Überlegungen ausschalten. Man kann das aber auch für sich persönlich prüfen. Und genau dafür möchte ich Sie heute Morgen gewinnen. Aus Gottes Sicht, so erfahren wir da in der Bibel, entscheidet sich die Lebensgeschichte jedes Menschen, der heute lebt, in der Begegnung mit seinem Sohn Jesus Christus. Daran entscheidet sich die Lebensgeschichte jedes Menschen, sagt die Bibel. Und deshalb drehen sich in der Bibel, und wir reden jetzt über das Neue Testament, also über den Teil, der entstanden ist, als Jesus hier auf der Erde war und in der Folge dessen. Deshalb drehen sich in der Bibel die verschiedenen Lebensgeschichten, die dort spannend erzählt werden, alle irgendwie um die Begegnung mit Jesus. Das ist der rote Faden. Das haben Sie auch hier gehört in der Lebensgeschichte des Paulus, die eben vorgelesen wurde, dieser Schlüsselmoment, da ging es um die Begegnung mit Jesus. Das hat sein Leben verändert, grundlegend verändert. Und bei all diesen Begegnungen mit Jesus wird deutlich, dass keine andere Begegnung das Leben dieser Menschen so stark geprägt hat, so stark verändert hat, so nachhaltig gestaltet hat, wie die Begegnung mit Jesus. Und daraus folgt dann noch etwas Auffälliges. Etwas Auffälliges, das die Christen begleitet seit ihrer Gründung gewissermaßen, seit dem ersten Jahrhundert. Etwas, das ihnen immer wieder begegnen wird, wenn sie auf Christen stoßen. Was gewissermaßen zur DNA der Christen dann irgendwann dazugehört. Und das ist der Drang, von dieser Begegnung mit Jesus zu berichten. Werden Sie immer wieder merken, dass ein Christ das nicht immer so vor sich herträgt, aber dass er doch von diesem Drang geprägt ist, von dieser Begegnung zu berichten. Nicht um sich interessant zu machen, sondern um seinen Gesprächspartnern auch die Chance zu geben, selber Jesus kennenzulernen, selber eine Begegnung mit Jesus zu finden. Denn jeder, der diese Begegnung erfahren hat, wünscht sich das für alle, denen er was Gutes wünscht. Nach dem Motto, den musst du selbst gesehen haben. Und dadurch, müssen Sie wissen, ist im Neuen Testament eine völlig neue Literaturgattung entstanden, die es vorher so nicht gab. Diese Literaturgattung nennt man Evangelium. Den Begriff, den gab es schon vorher. Der Begriff heißt einfach so viel wie gute Nachricht, frohe Botschaft. Aber zur Zeit Jesu ist dann eben genau das entstanden. Evangelium heißt jetzt Biografie plus persönliche Einladung. Das ist eigentlich Evangelium, diese neue Literaturgattung. Biografie plus persönliche Einladung. Zu dem hin, von dem hier berichtet wird. Und Sie merken schon, das unterscheidet die Evangelien von allen anderen Biografien. Ich habe Ihnen extra eine mitgebracht als Gegenbeispiel. Nehmen wir mal diese Biografie über William Wilberforce. Sie wissen, William Wilberforce, das ist der besondere englische Politiker, geboren 1759, der dann maßgeblich sich dafür eingesetzt und dazu beigetragen hat, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Dieser Mann hat wirklich Geschichte geschrieben. Und wir bekommen hier in diesem Buch eine sehr umfassende Darstellung dieser Geschichte von einem amerikanischen Autor, Eric Metaxas, der ist in Deutschland durch seine Biografie über Dietrich Bonhoeffer bekannt geworden. Aber so persönlich diese Biografie auch geschrieben ist, diese Biografie mündet am Ende nicht in die Einladung, nun William Wilberforce persönlich kennenzulernen. Man kann sich von seinem Beispiel inspirieren lassen, von seiner Entschiedenheit und Opferbereitschaft, mit der er sich für die soziale Notlage zur Veränderung seiner Zeitgenossen eingesetzt hat. Aber die Biografie endet nicht in die Aufforderung, und nun nimm mal Kontakt mit William Wilberforce aus. Und nun, wenn wir diesen Unterschied zwischen dem Evangelium und einer normalen Biografie betrachten, dann fragen wir, ja, wie sollte das möglich sein, Jesus zu begegnen? Denn Jesus war ja noch, ist ja noch wesentlich älter, wenn Sie so wollen, als William Wilberforce. Ne? Wilberforce starb 1833 und das ist nochmal circa 1800 Jahre nach Jesus. Wie sollen wir dann Jesus begegnen können, zu Jesus Kontakt aufnehmen können? Und jetzt merken Sie, es hängt alles an einem Punkt. Es hängt alles an der Realität der Auferstehung. Wenn Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann geht's. Dann lebt er, auch wenn wir ihn mit unseren Augen nicht sehen. Aber dann müsste es eine Möglichkeit geben, in Kontakt zu ihm zu kommen, wenn er diese Möglichkeit schaffen will. Und wissen Sie, Christwerden beginnt oftmals mit dieser Entdeckung. Jesus lebt wirklich. Das unterscheidet seine Biografie von allen anderen Biografien großer Männer vergangener Zeiten. Und es war einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, der diesen wichtigen Satz gesagt hat, den ich gern zitiere, Martin Heidegger. Martin Heidegger sagte, wenn Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist, wenn das wirklich stimmt, dann ist jede andere Erkenntnis, die wir hier in dieser Welt haben, vorletztlich. Und damit wollte dieser Philosoph sagen, dann gibt es eine Möglichkeit, die über all das hinausreicht, was wir als normal betrachten. Dann müssen wir anfangen, Neues zu denken. Und dann müsste es eine Chance geben, zu diesem Jesus in Kontakt zu treten. Er hat das übrigens interessant ausgeführt in einem Interview, das er dem Nachrichtenmagazin Spiegel gegeben hat und das kurz nach seinem Tod erschienen ist. Also Jesus zu begegnen geht dann, ist dann möglich, ist dann real möglich, wenn er wirklich auferstanden ist. Und wenn das stimmen sollte, dann lohnt es sich auch, diese verschiedenen Lebensgeschichten innerhalb des Neuen Testaments genauer anzusehen, weil wir dann daraus möglicherweise etwas gewinnen können für unsere eigene Lebensgeschichte, wenn es denn diese Chance gäbe, auch heute noch Jesus zu begegnen. Und deshalb möchte ich mit Ihnen zusammen in den nächsten Minuten jetzt zwei solcher Lebensgeschichten anschauen. Sie begegnen uns im Markus-Evangelium, dort im 14. Kapitel. Es sind genauer gesagt zwei Schlüsselmomente, im Leben der Maria und im Leben des Judas. Das Markus-Evangelium wurde verfasst, wie der Name sagt, von Markus. Markus war ein enger Mitarbeiter des Apostel Petrus. Und auf diesem Wege hatte Markus sehr direkten Zugang zu den Informationen der Augenzeugen. Das merken Sie auch immer wieder, wenn Sie diese Texte lesen. Hier bekommen Sie ganz direkte Informationen, die eigentlich nur von einem Augenzeugen stammen können. Das ist das Markus-Evangelium, ein Mitarbeiter des Petrus. Und wenn wir für diesen Text eine Überschrift suchen, dann schlage ich vor, Momente der Entscheidung. Momente der Entscheidung, zwei Begegnungen mit Jesus. Wir können ziemlich gut einordnen, unter welchen politischen Rahmenbedingungen diese Begegnungen sich ereignet haben. Das geschah ja nicht im luftleeren Raum. Das geschah in einer ganz bestimmten politischen Stimmung, in einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Lage, die damals dort herrschte. Ich fange mal mit den ersten Versen an. Sie haben das, wie gesagt, vor sich auf Ihrem Zettel. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, nämlich Jesus, mit List ergreifen und töten können. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen war, also er, Jesus, und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig. Dieses Mordkomplott, mit dem der Text beginnt, ist nicht das erste Mal, dass die religiösen Führer, die ja gleichzeitig auch die politischen Vertreter der Juden im eigenen Lande waren, es ist nicht das erste Mal, dass sie planen und es thematisieren und es strategisch durchrechnen, wie es nun am besten gelingen könnte, Jesus umzubringen. Das ist schon lange beschlossen. Sie finden immer wieder in diesem Markus-Evangelium die Hinweise darauf und sie beschlossen, ihn zu töten. Problem? Im Volk war Jesus zu der Zeit noch ziemlich beliebt. Sie hatten viel Gutes von ihm erfahren. Er hatte massenhaft Menschen geheilt. Er hatte Leute, die in tiefster Verzweiflung steckten, aus dieser Not rausgeholt. Viele hatten das selber erfahren oder einen Verwandten, der davon betroffen gewesen war. Und deswegen war Jesus noch sehr beliebt. Es hat vielen auch gefallen, dass er die religiösen Führer oftmals mit seinen öffentlichen Reden in Bedrängnis brachte. Tja, und jetzt verstehen wir auch, warum die Führer der etablierten Religion Jesus größtenteils hassten. Es gab Ausnahmen. Es gab Leute, die seine Nähe suchten, weil sie merkten, hier öffnet sich plötzlich eine Tür zu einer Wirklichkeit, die wir eigentlich suchten, aber die wir bisher noch nicht gefunden haben. Aber die Mehrheit von ihnen hasste Jesus. Warum? Weil er ihr ganzes System in Frage stellt. Er sagt ihnen immer wieder, Leute, äußerlich seid ihr fromm. Ihr haltet eure religiösen Regeln zumindest vordergründig ein. Ihr wahrt die Form. Eure Performance ist religiös. Aber in eurem Herzen, in eurer Motivation dient ihr mit eurer Religion nicht Gott und auch nicht euren Mitmenschen. Ihr helft denen nicht, mit ihrem Leben wirklich fertig zu werden. Ihr helft denen nicht, die Last ihres Lebens wirklich zu tragen. Sondern ihr dient im Letzten nur euch selbst. Ihr wollt Ansehen für euch, ihr wollt Macht für euch über die Menschen. Ihr verdient teilweise auch ganz gut daran, an dem, was im Tempel passiert. Ihr verkauft die Opfertiere, ihr bestimmt den Preis, ihr kassiert die Gelder. Ihr beruhigt euer Gewissen durch bestimmte Rituale, die ihr mit frommen Worten durchzieht. Aber viele von euch, ihr liebt in eurem Herzen Gott nicht wirklich persönlich. Und ihr liebt auch nicht die Menschen, die euch eigentlich anbefohlen wären, für die ihr Verantwortung tragt. Ihr liebt weder Gott noch die Menschen. Und natürlich, wenn einem so etwas gesagt wird, kein Wunder, dass die religiösen Funktionäre Jesus lieber heute als morgen loswerden wollten. Dabei gab es aber noch ein strategisches Problem. In diesen Tagen war das große Passafest in Israel angesagt, einmal im Jahr. Das war großes Ereignis. Tausende von Pilgern, manche gehen von 250.000 Leuten aus. Und da konnte es gefährlich werden. Wenn an irgendeiner Stelle ein Aufruhr entstand, wenn plötzlich einigen einfiel, Jesus zum Anlass zu nehmen, um eine Revolution auszurufen, solche Gruppen gab es immer mal wieder. Sie müssen wissen, in der Öffentlichkeit hatte Jesus noch einen hohen Beliebtheitswert. Das wiederum erschwerte die Verhaftung in der Öffentlichkeit. Aber wie sollten sie sonst an Jesus herankommen? Und deswegen haben sie gesagt, wir warten mit unserem finalen Schlag gegen Jesus bis nach dem Fest. Das war ihre Strategie, Vers 2. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Das war auch wegen der römischen Besatzungsmacht wichtig. Sie wissen, mit den Römern hatten die israelischen Führer in den letzten Jahren einen ganz guten Deal ausgehandelt. Man fügte sich brav der römischen Besatzungsmacht. Man sagt mal, wir sind brave Staatsbürger, wir tun euch nichts, wir akzeptieren Rom. Und dafür bekam man bestimmte Rechte zugestanden. Etwa das Recht einer eigenen Gerichtsbarkeit in bestimmten Fragen, das war der Sanhedrin. Man lebte nach der Devise leben und leben lassen. Und solange die religiösen Führer nicht aufmüpfig wurden, okay, ließen die Römer sie gewähren. Aber, und das wussten die jüdischen Führer auch, die Römer blieben misstrauisch. Gerade während der Festzeiten. Gerade während der Festzeiten kam auch immer wieder mal revolutionäre Stimmung im Volk hoch. Und deshalb gab es in der Regel eine sehr hohe Militärpräsenz in Jerusalem zu dieser Zeit. Sollte doch mal irgendwo eine Revolte ausbrechen, dann hätten sie diese bewährten Rechte auch schnell wieder kassiert. Die Römer. Und so war Jesus für die religiösen Führer ein doppeltes Problem. Er stellte sie persönlich in Frage und erweckte Hoffnungen im Volk, obwohl er niemals zum Umsturz aufgerufen hat. Er weckte Hoffnungen im Volk und möglicherweise würde man diese Hoffnungen eines Tages nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Und dann würden die Leute auf die Straße gehen. Und mitten in dieser angespitzten und angespannten Situation kommt es dann zu diesen beiden Begegnung. Zunächst die Frau. Als er in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen bei uns am Tisch saß, kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, voll echter, kostbarer Narde. Der Tatort also Bethanien, das war der Rückzugsort Jesu während der Zeit, wo er in Jerusalem agierte, am Ölberg gelegen, knapp 2 Kilometer etwa. Dahin konnte man sich mal abends schön zurückziehen. Dort lebte eine befreundete Familie, Lazarus und seine beiden Schwestern Martha und Maria. Das ist die Maria hier, von der wir gleich noch hören werden. Es ist also nicht Maria, die Mutter Jesu. Der Name Maria war ganz häufig in der damaligen Zeit. Und ich verzichte jetzt darauf, irgendwelche Namen aus der heutigen Zeit zu nennen. Jedenfalls war das die Maria aus Bethanien, die hier agiert. So, und durch den Vergleich der Quellen, die anderen Evangelien, es gibt ja nicht nur das Markus-Evangelium, sondern das Matthäus-Evangelium, sondern das Johannes-Evangelium. Durch den Vergleich der Quellen können wir ziemlich genau sagen, wann es zu dieser Begegnung kam. Da schlagen wir nämlich mal ein anderes Evangelium auf, das Johannesevangelium. Und da lesen wir genau den Zeitpunkt, wann das passiert, nämlich 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus dann nach Bethanien. Dann noch dieser Hinweis, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Das lag noch nicht so lange zurück, dass Jesus den Bruder dieser Maria aus dem Grab rausgeholt hatte. Das wussten die Leute noch. Das passierte ja auch nicht jeden Tag. Und dann nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. So, da haben wir eine weitere Information. Sie hat nicht nur seinen Kopf damit gesalbt, sondern auch noch seine Füße damit geputzt. 6 Tage vor dem Passa. Und an diesem Abend, von dem auch Markus berichtet, war man zum Abendessen in einem anderen Haus eingeladen, dort in Bethanien, Simon der Aussätzige. Seltsamer Spitzname. Aber Sie müssen wissen, auch der Name Simon war sehr häufig damals. Gibt's ja heute auch noch. Und deswegen musste man, um die Leute zu unterscheiden, sie irgendwie mit Spitznamen benennen, wenn man später von ihnen berichtete, damit die Leute, die das lasen, wussten, aha, das war der. Und dieser Simon der Aussätzige war wahrscheinlich ein früher Aussätziger gewesen, eine ganz schlimme, ansteckende Krankheit, der vermutlich von Jesus irgendwann geheilt worden war. Wäre er nicht geheilt worden, hätte er jetzt hier nicht so fröhlich Party feiern können. Ja? So, er war geheilt worden. Simon, der ehemals Aussätzige, der gehört also auch zum Umfeld der Leute, die Jesus nachfolgten. So, und jetzt sitzt man dort beim Abendessen, zu Tisch. Auch dort war das Abendessen die beliebteste Mahlzeit. Da hatte man den Tag hinter sich, konnte entspannen, hatte Zeit miteinander zu reden. Und jetzt gucken Sie, was passiert. Plötzlich kommt diese Frau dazu. Maria, die Schwester von Lazarus, das waren Bekannte. Also nichts Besonderes. Aber was macht sie? Sie kommt da rein mit diesem Alabasterfläschchen von Salböl und sie zerbricht das Alabasterfläschchen. Sie müssen wissen, diese Flaschen hatten in der Regel einen langen Hals. Und wenn man sie öffnen wollte, dann wurde dieser Hals abgebrochen und dann konnte die Narde da herausfließen. Und so macht sie es hier. Also Alabaster, das ist eine Art Mineralgips, relativ stabil. Man hat gern in diesen Flaschen entsprechende Salben aufgehoben. Und Narde ist ein Hinweis, dass das aus Indien wahrscheinlich importiert worden war. Es gibt einen Historiker, Plinius, aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, der schreibt, beste Salben werden in Alabastergefäßen aufbewahrt. So ein Alabastergefäß ist das, ein aromatisches, ätherisches Öl. Was löst jetzt die Unruhe aus? Was ist daran so besonders? Warum regen sich einige der Leute, die dabei sind, so auf? Wissen Sie, was das Besondere ist? Der Wert. Der Wert dieser Ölflasche beziehungsweise des Inhalts. Johannes klebt in seinem Bericht ein Preisschildchen dran und auf dem Preisschildchen steht 300 Denare. Sie müssen sich das vorstellen. 300 Tagelöhne, das war ein knapper Jahresverdienst. Ich weiß ja nicht, wo Sie Ihren Jahresverdienst aufbewahren, aber wahrscheinlich nicht in einer Alabasterflasche. Ein knapper Jahresverdienst, das war damals beliebt als Kapitalanlage, etwa kostbare Öle, so wie heute Leute Gold zum Beispiel kaufen und sich dann irgendwo hinlegen. Das war möglicherweise ein Teil des Familienvermögens, so ein Sicherheitsposten für schwierige Zeiten. Und Maria salbt damit den Kopf und die Füße Jesu. Und es muss ein unheimlicher Duft sich im Haus ausgebreitet haben. Und Markus berichtet, dass die Jünger hier Stimmung gegen sie machen. Wir lesen das in Vers 4. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte doch um mehr als 300 Denare das Ganze verkaufen können und den Armen geben können. Und sie murrte über sie. Nicht gerade sehr, sehr freundlich. Aus Johannes 12 erfahren wir noch mehr. Wir erfahren, dass da einer war, der die aufgehetzt hat. Und Sie ahnen schon, wer das war, nämlich Judas. Also, ich lese Ihnen aus dem Paralleltext das nochmal vor. Da sehen Sie, wie lebendig und realistisch die biblischen Texte berichten und sich gegenseitig ergänzen. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer der Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte, also die Kasse, und trug, was eingelegt war. So, jetzt haben wir wenigstens diesen Hintergrund. Der Judas hatte da eigene Aktien in dieser Geschichte. Dem ging es nicht um die Armen, dem ging es darum, dass der Fundus, aus dem er sich bedienen könnte, größer würde. Sehr rätselhaft. Er will Geld, er will Macht. Johannes schreibt, dass er voller Habgier war. Und bei Matthäus lesen wir über diesen Judas noch eine weitere wichtige, Information. Matthäus Kapitel 26, Vers 14. Da ging einer der 12 namens Judas Iskariot hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Also er plant das schon länger. Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Das lief also schon eine ganze Weile. Die anderen Jünger wussten das offensichtlich nicht. Als Judas sieht, wohin Jesu Weg sie alle bringt, als Judas sieht, dass es jetzt ernst wird, dass Jesus verfolgt werden wird, dass er umgebracht werden wird, dass man ihn als Verräter hinrichten wird, da wird auch ihm der Boden zu heiß. Er hat offensichtlich völlig andere Vorstellungen gehabt. Er hat gedacht, wenn Jesus kommt und wenn Jesus der Messias ist und die Juden erwarteten unter anderem einen Messias, der die Verhältnisse ordnet, der sich machtvoll durchsetzt. Und Jesus hatte seine Macht ja bewiesen. Durch unendlich viele Aktionen. Und Judas hatte möglicherweise erwartet, gut, an der Seite eines Mächtigen bekomme auch ich Macht. Ich werde daran partizipieren. Ich werde eine gute Position in dieser neuen Ordnung bekommen, die Jesus bringt. Und nun merkt er, die Luft wird dünner. Und so wie er sich das vorgestellt hat, wird es nicht werden. Und dann geht er von sich aus zu den hohen Priestern. Das sehen wir hier auch in unserem Bericht in Markus 14, Vers 10. Da ging Judas Iskariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn zu verraten. Also er muss dazu nicht gedrängt werden, er macht das von sich aus. Und sein Anlass dafür war offensichtlich ein Steckbrief, den die religiöse Führung ausgegeben hatte. Das sehen wir in Johannes 11, Vers 47. Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, also Jesus, er es anzeigen solle, damit man ihn verraten könne. Es war eine Fahndung, die nach Jesus ausgeschrieben wurde. Und jetzt warteten sie auf den ersten Denunzianten. Und Judas stellte sich dafür zur Verfügung. 30 Silberlinge wird er dafür verdienen, das ist nun nicht sehr viel. Das ist ein Monatslohn vielleicht, der Monatslohn eines Arbeiters. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass das der Preis eines Sklaven war. Aus dem 2. Buch Mose, also wenn das Rind von A den Sklaven von B tötete, dann musste A diesen Betrag an B erstatten. 30 Silberlinge, der Monatslohn eines Arbeiters. Und jetzt vergleichen Sie das schon mal, 30 Silberlinge gegen 300 Denar. Ein Monatslohn gegen einen Jahreslohn. Und so wird Judas zum Verräter. Um die Tragik dieser Entscheidung zu verstehen, Momente der Entscheidung ist ja der Titel, müssen Sie bedenken, dass dieser Judas 3 Jahre lang zum engsten Mitarbeiterkreis von Jesus gehört hatte. Er hat Jesus und die anderen Leute begleitet auf einer 24-7 Basis. Sie waren gemeinsam durch die Lande gezogen. Jesus hatte seinen Jünger unterrichtet. Er hatte ihnen Gott nahegebracht, das Wesen Gottes, die Pläne Gottes. Er hatte mit ihnen zusammen gegessen. Er war tagtäglich bei ihnen gewesen. Sie hatten miterlebt, wie er die Hunderte und Tausende von Kranken geheilt hat. Wie er aus Wasser Wein gemacht hat. Wie er den Lazarus, dessen Leiche schon gestunken hatte, wie Johannes 11 berichtet, aus dem Grab rausgeholt hat. Er hat das alles mitbekommen. Und dann diese Entscheidung. Vielleicht war er anfangs fasziniert gewesen von Jesus. Wahrscheinlich, ich sagte es schon, hoffte er in seinem Gefolge, auch für sich selbst einiges herausschlagen zu können. Und jetzt begreift er, was Jesus ihnen aber von Anfang an gesagt hatte. Jesus hatte gesagt, wer mir nachfolgen will, der wird kein leichtes Leben haben. Christsein bedeutet nicht eine Spitzenpension ohne Arbeit, sondern Jesus hat ihnen von Anfang an reinen Wein eingeschenkt. Er hat gesagt, wenn ihr euch mir anschließt, wenn ihr unter meiner Führung lebt, wenn ihr für meine Wahrheit eintretet, dann werdet ihr ein zutiefst erfülltes Leben haben. Aber es wird viele schwierige, ernste Widerstände geben. Und ihr werdet es nicht leicht haben. Das hat er ihnen von Anfang an gesagt. Und wir sehen das bei Judas, aber auch bei den anderen Jüngern immer wieder, dass sie das weggedruckt haben. Das wollten sie nicht so zur Kenntnis nehmen. Momente der Entscheidung. Maria oder Judas? Die Frau mit der Ölflasche oder der Mann mit dem Geldbeutel? Die beiden. Die stehen hier stellvertretend für tausende anderer Lebensgeschichten. Und die beiden machen uns etwas deutlich, was bis heute, bis zum Oktober 2019 passieren kann, wenn ein Mensch Jesus Christus begegnet. Und das ist nur das Spannende für uns. Dass wir etwas finden können, was wir im Blick haben sollten, wenn wir an einer Begegnung mit Jesus interessiert sind. Und ich möchte versuchen, das in wenigen Punkten zusammenzufassen. Erstens. Erste Beobachtung, die wir hier durch diesen Vergleich machen, man kann auf Jesus sehr gegensätzlich reagieren. Das ist das Erste. Man kann auf Jesus sehr gegensätzlich reagieren. Es gibt keinen Automatismus, weil Jesus die einzelne Persönlichkeit so ernst nimmt. Verstehen Sie? Jesus zwingt die Menschen, denen er begegnet, nicht in ein Raster. Jesus vereinnahmt die Leute nicht. Jesus zieht die Leute nicht über den Tisch. Jesus verpasst den Leuten keinen Einheitslook. Das ist ja das Kennzeichen von Sekten, dass sie möglichst alle auf einen Look getrimmt haben wollen und dann marschieren alle in Reih und Glied. Das macht Jesus gerade nicht. Er ist nicht wie der Rattenfänger von Hameln, der die Leute mit schmeichelnden Flötentönen in sein Gefolge lockt und sie damit über den Tisch zieht. Und deshalb werden Begegnungen mit Jesus zu echten Momenten der Entscheidung. Es gibt Momente, da stellen sich die Weichen. Nur zum Vergleich, unser Journalist, der hätte nicht auf dem Hauptbahnhof Hannover aussteigen müssen, sondern es hätte ihm ja ein Gedanke kommen können, der sagt, ach, ich bleibe noch mal bis Hamburg sitzen. Maria hätte die wertvolle Salbenflasche im Familientresor stehen lassen können. Judas hätte nicht zu den Religionsführern hingehen müssen. Aber er macht das, Ganz aktiv. Hier steht in Vers 10, da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin. Er ging von sich aus hin. Und im Johannesevangelium wird uns noch diese Zusatzinformation geben, er war letztlich getrieben von einer finsteren Macht. Ja, da hat er letztlich das, was die Bibel den Teufel nennt, seine Hände mit im Spiel. Aber dadurch kann Judas sich nicht aus seiner Verantwortung herausreden. Es war seine Entscheidung. Es war sein Entschluss. Es war seinen Weg, den er unter die Füße nahm, um diese hohen Priester aufzusuchen. Man kann auf Jesus sehr gegensätzlich reagieren. Und schauen Sie mal hier in Vers 11, die reagieren sehr überrascht. Damit hatten die religiösen Führer bestimmt nicht gerechnet, dass ihnen die Sache so einfach gemacht würde. Sie haben mal gesagt, wie kommen wir an Jesus ran in einem unbeobachteten Moment, sodass die Menge keinen Aufruhr macht und so weiter. Jetzt kriegen sie das gewissermaßen, wenn ich das so sagen darf, den Skalp von Jesus auf dem silbernen Tablett geliefert. Und so reagieren sie auch. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Der Deal steht. Und nun, von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Und gute Gelegenheit heißt, wenn möglichst Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Man kann auf Jesus sehr gegensätzlich reagieren. Und wir genauso. Wenn Jesus uns begegnet, wie kann Jesus uns begegnen? Jesus kann uns durch die Evangelien begegnen. Dort lernen wir ihn kennen. Wenn Menschen mich fragen, sagen sie mal, was meint der ganze christliche Glaube überhaupt? Was soll ich mir unter diesem Jesus vorstellen? Dann sage ich ihnen immer wieder, lesen Sie die Evangelien. Studieren Sie das, gucken Sie sich das kritisch an. Fragen Sie, was ist das für eine Person, über die hier berichtet wird? Man kann Jesus auf diese Weise begegnen. Man kann, wenn man einen Schritt weiter gehen möchte, auch Jesus ansprechen. Sie müssen das ja nicht machen, wenn andere zuhören, sonst denken die, was ist mit dem jetzt los? Aber man kann Jesus ansprechen und sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn das wirklich stimmt, wenn deine Biografie sich wirklich von allen anderen dadurch unterscheidet, dass du lebendig bist, dann hilf mir, dich zu finden. Hilf mir, ich will nicht anfangen zu spinnen, ich will mich nicht auf irgendeinen religiösen Trip einlassen, ich will mir nicht selbst in die Tasche lügen, ich will rauskriegen, ob es wahr ist. Bitte hilf mir und wenn du wirklich lebst, dann lass mich das erkennen und öffne mir die Augen, wenn ich mich mit deiner Biografie hier auseinandersetze. Und auf dem Weg haben schon viele Menschen, ich kann Ihnen das von vielen anderen erzählen. Ich kann Ihnen auch erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Mir haben es von Kindheit an Leute, die um mich herum waren, meine Eltern zum Beispiel, gesagt. Aber dadurch bin ich nicht Christ geworden. Und dann kam der Punkt, wo ich es selber prüfen musste. Wo ich mich natürlich gefragt habe, ist das wahr? Oder glaubst du das jetzt nur, weil es alle um dich herum glauben? Ich weiß aber von vielen anderen, die zu Hause genau das Gegenteil zu hören bekommen haben. Denen man gesagt hat, das ist dummes Zeug, lass dich da bloß nicht drauf ein. Verschließ die Tür gegenüber diesen Einflüssen. Und die trotzdem gemerkt haben, nein, die haben nicht recht, meine Leute. Es ist wahr, ich kann dem nicht widersprechen. Ich war in dieser Woche beim Vortrag in der Nähe von Stuttgart und hinterher sprach mir eine ältere Dame an. Sie sagte, mein Mann ist im Mai verstorben. Er hat sich immer gegen den Glauben gesträubt. Über 30 Jahre lang habe ich versucht, ihn darauf hinzuweisen, ihm das zu sagen. Und er ist immer abweisend geblieben. Und nun stellen Sie sich vor, im März, 2 Monate vor seinem Tod, da hat er plötzlich angefangen zu glauben. Da war es, als ob bei ihm plötzlich eine Tür aufging. Und wissen Sie, was danach passierte? Dann hat er mit dem Arzt gesprochen. Er hat gesagt, Menschenskinder, Doktor, hier müssen eigentlich alle Jesus kennenlernen. Nun könnte ein Kritiker natürlich einwenden, naja, wenn es ans Sterben geht, dann werden die Leute eben melancholisch. Oder dann klammern sie sich so an jeden Strohhalm, den sie kriegen können. Aber ich möchte das zutiefst bestreiten. Die Erfahrung zeigt, dass es oft genau andersherum läuft. Dass Menschen, die sich ein Leben lang gegen Gott gesträubt haben, die ein Leben lang Jesus abgelehnt haben, auf der Zielgerade ihres Lebens dann nicht plötzlich anfangen, die großen Fragen zu stellen, sondern oft ist es genau andersherum. Sie werden immer härter in ihrem Herzen. Und deswegen würde ich auch niemandem raten, diese Fragen und die Klärung dieser Fragen aufzusparen bis in die letzten Jahre, da A, niemand von uns weiß, wie viele Jahre er bekommen wird und B, die Erfahrung zeigt, dass das meistens nicht klappt. Und deswegen bin ich überzeugt, so wie diese Dame mir das dargestellt hat, dass das echt war bei ihrem Mann. Dass er sich nicht einfach billig getröstet hat, sondern dass er wirklich aus Überzeugung zu der echten Erkenntnis gekommen ist, dass Jesus lebt. Also, das ist das Erste, was wir hier sehen. Die erste Beobachtung, man kann auf Jesus sehr gegensätzlich reagieren. Zweite Beobachtung. Jesus sucht das persönliche Verhältnis zu uns und nicht nur unseren Einsatz für die gute Sache. Das ist das Zweite. Jesus sucht das persönliche Verhältnis zu uns und nicht nur unseren Einsatz für die gute Sache. Erinnern Sie sich an die Argumente der Jünger, ne? Die haben gesagt, man hätte das Geld den Armen geben können. Und Jesus reagiert darauf so, Vers 6, lasst sie doch. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und mit dem nicht alle Zeit meint er, ich bin nicht immer hier sichtbar auf der Erde. Er hat ja dann gesagt, ihr werdet mich immer erreichen, wenn ihr zu mir betet, aber mich habt ihr nicht alle Zeit so sichtbar direkt unter euch, dass ihr mir in dieser Weise Gutes tun könntet. Schauen Sie, auch in unserer Gesellschaft hat sich ein Missverständnis über das Christsein ausgebreitet und festgesetzt. Viele Leute denken, Christsein bedeutet, den Armen zu helfen, Gutes zu tun, Kranke zu pflegen, meinen Mitmenschen das Leben so weit wie möglich zu erleichtern. Ich bin Christ, damit meinen viele, ich bemühe mich, ein ordentliches Leben zu führen, ein selbstloses Leben, ein Leben, das anderen Menschen zur Hilfe wird. Das ist nach dem Neuen Testament ein grobes Missverständnis. Natürlich, wenn einer Christ wird, dann wird er versuchen, seinem Nächsten Gutes zu tun. Und Sie sehen ja auch, wir versuchen ja auch als Gemeinde unsere diakonische Verantwortung ernst zu nehmen. Wir arbeiten zusammen mit dieser Organisation Christen im Dienst an Kranken, um Mediziner, um Pflegekräfte auch zu unterstützen auf diese Weise. Und viele überzeugte Christen haben massiven Einfluss auf die Verbesserung der sozialen Situation genommen. Denken Sie an Friedrich von Bodelschwingh, der Bethel ausgebaut hat in einer Weise, dass dort Hunderten, Tausenden von Menschen, die keine Chance hatten, weil sie arbeitslos waren, weil sie arm waren, weil sie epileptische Anfälle bekommen haben, weil sie nirgendwo in der Zuflucht waren, weil sie abgeschoben worden sind, der dort eine Heimat für sie geschaffen hat. Aus seinem Christsein heraus. Aber er hat gesagt, warum mache ich das? Weil ich Jesus begegnet bin, weil ich ihm glaube. Oder denken wir an William Wilberforce. Der Mann, der die Geschichte in einer Weise beeinflusst hat, wie das nur wenigen sterblichen Menschen vergönnt war. Und wissen Sie, wann der Kampf von Wilberforce gegen die Sklaverei begonnen hatte? Nachdem er Christ geworden war, mit 24 Jahren. Und in dem Moment, als er Christ wurde, fiel ihm auf, wie verschwenderisch bin ich mit meinem bisherigen Leben umgegangen. Er kam aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Er machte blitzschnell eine große politische Karriere. Sein bester Freund war der jüngste Ministerpräsident Englands aller Zeiten, William Pitt. Die beiden waren wirklich dickste Kumpel. Ihm standen alle Türen offen. Und erst in dem Moment, als er Christ wurde, als er Jesus begegnet, er ist glücklicherweise in der Politik geblieben als Christ und hat sich da nicht rausgezogen. Erst in dem Moment ist sein Gewissen berührt worden von dieser unsäglichen Not der Sklaverei. Und dann hat er mehr als 45 Jahre lang gekämpft, um an deren Abschaffung mitzuarbeiten. Verstehen Sie? Da wurde das soziale Gewissen sehr wohl geweckt. Aber gerade Wilberforce hat immer wieder gesagt, Leute, es ist ein Missverständnis zu glauben, dass das Wesen des Christentums Diakonie und politische Hilfe sei. Das Wesen des Christentums, hat er immer deutlich gemacht, sind die zentralen Lehren. Wer ist Jesus? Wie steht der Mensch vor Gott da? Was bedeutet es wirklich, zum Glauben zu kommen und Gottes Kind zu werden? Und übrigens, ich will sagen, auch Nicht-Christen können viel Gutes tun. Nicht nur Christen können Gutes tun. Und das Wesen des Christseins besteht nicht in einer sozialen Leistung, die man erarbeiten muss. Und da müsste man sagen, ja, ab welcher Stufe darf man sich denn dann christlich nennen? Sondern das Wesen des Christentums besteht in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu Jesus. Das ist das Zweite. Jesus sucht das persönliche Verhältnis zu uns und nicht nur unseren Einsatz für die gute Sache. Und jetzt fragen wir, warum? Warum soll dieses persönliche Verhältnis zu Jesus denn so wichtig sein, bitteschön? Ist doch schön, wenn einer viel Gutes tut und sich da so ein bisschen an Jesus orientiert, als seinem Vorbild aus früheren Zeiten. Warum, bitteschön, soll das so wichtig sein, dieses persönliche Verhältnis zu Jesus? Und das ist die dritte Beobachtung. Und das ist jetzt die entscheidende. Die Begegnung mit Jesus bringt uns in Berührung mit seinem Tod. Erklär gleich, was das heißt. Die Begegnung mit Jesus bringt uns in Berührung mit seinem Tod. Das hatte Judas rechtzeitig aus dem Munde von Jesus gehört. Wenige Kapitel vor unserem, nämlich in Markus 10, hat Jesus das seinen Jüngern gesagt, mindestens zum dritten Mal. Sie können das nämlich auch in Markus 9 und in Markus 8 lesen. Ich lese Ihnen das jetzt nach Markus 10 vor, wo Jesus seinen Jüngern das so erklärt hatte. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahm Jesus die 12 nochmal beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen, das war ein Ausdruck für Jesus, wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und sie werden ihn den Heiden, also den Römern, ausliefern und sie werden ihn verspotten und geißeln, das heißt foltern und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Das war immer klar gewesen. Und die Jünger hatten diesen Gedanken immer schnell wieder weggeschoben, aber jetzt konnten sie es nicht mehr wegschieben. Und da steigt Judas aus. Er versucht, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen und gleichzeitig seine Geldgier zu befriedigen, wie wir gesehen haben. Die Begegnung mit Jesus bringt uns in Berührung mit seinem Tod. Und deshalb gibt Jesus auch diese überraschende Erklärung, was diese seltsame Einbalsamierung, die Maria da gemacht hat, im Tiefsten bedeutet. Wofür das im Tiefsten ein Symbol ist. Das ist, finde ich, der rätselhafteste Vers hier in diesem Text. Vers 8, Markus 14, Vers 8. Da sagt Jesus, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Was meint er damit? Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Das heißt nicht unbedingt, dass sie sich dessen bewusst war. Für Maria war das ein Akt der Verehrung. Für Maria war diese Salbung ein Akt der Dankbarkeit. Mensch, der hatte ihren Bruder aus dem Grab wieder rausgeholt. Wen wundert's? Und Maria dachte möglicherweise auch daran, dass in Israel Könige gesalbt wurden mit Öl. Und das war so eine symbolische Huldigung. Du bist der wahre König. Mein Leben soll dir dienen, Jesus. Und Jesus sagt, durch diesen symbolischen Akt hat sie aber möglicherweise, ohne es zu wissen, auf noch etwas viel Wichtigeres hingewiesen. Und er sagt, das war das Beste, was sie in dieser Situation machen konnte. Er hat gesagt, sie hat getan, was sie konnte. Besser ging's nicht. Sie hat nämlich im Voraus auf meinen bald geschehenen Tod hingewiesen. Und dadurch hat sie mich für diesen bevorstehenden Gang zur Hinrichtung am Kreuz gestärkt. Wir wissen ja, dass Jesus dann wie ein Verbrecher exekutiert wurde durch die Todesstrafe. Und wer als Verbrecher starb, der sollte keine ehrenvolle Salbung bekommen, mit der man ja den Leichengeruch dann etwas angenehmer zu gestalten versuchte für die Angehörigen. Und Maria hat das gewissermaßen vorweggenommen, sagt er. Sie hat mich auf diese besondere Weise auf mein Sterben vorbereitet. Die Begegnung mit Jesus bringt uns in Berührung mit seinem Tod. Und damit, liebe Zuhörer, stehen wir jetzt an einem kritischen Punkt, der unsere Begegnung mit Jesus betrifft. Warum soll Jesu Tod so wichtig sein? Auch für uns. Warum richtet Jesus das Augenmerk der Jünger immer wieder auf seinen Tod und auf seine Auferstehung? Und weiter, warum versucht Jesus nicht, sein Sterben abzuwenden? Er sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und dort werden sie mich umbringen. Warum macht er das offensichtlich freiwillig? Er hätte es verhindern können. Er hätte sich dem leicht entziehen können. Und wenn Sie die Evangelien lesen, dann achten Sie bitte mal darauf. Und ich hoffe, Sie lesen selber die Evangelien. Es ist so spannend. Dann achten Sie mal darauf, wie selbstverständlich dieses Ziel immer mitläuft, dass es jetzt auf das Sterben und auf das Kreuz zugeht. Die entscheidende Erklärung dafür hat Jesus wenige Tage vorher gegeben. Die steht auch hier in unserem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Da hat er das nochmal erklärt, in einem einzigen Satz. Da hat er gesagt, denn auch der Sohn des Menschen, das war ein Titel, mit dem Jesus immer von sich sprach, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 45. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Er gibt sein Leben für uns, um uns freizukaufen. Das heißt das hier. Das verbindet uns mit seinem Tod. Ein Lösegeld zahlt man wofür? Für Sklaven. Und ja, wovon muss Jesus uns freikaufen? Wir sind doch freie Bürger in einem noch einigermaßen freien Land. Die biblische Diagnose sagt aber, dass unser Leben vor Gott, egal unter welchen politischen, egal unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wir leben, dass unser aller Leben vor Gott eminent gefährdet ist. Die Bibel sagt uns das sehr offen, dass jeder Mensch einmal vor Gott stehen wird, um sein Urteil zu empfangen. Eine Lebensbilanz gewissermaßen. Und Jesus hat das genauso deutlich immer wieder gesagt, dass das normale Leben, das, was wir alle so leben, unser ganz normales, unauffälliges, ordentliches Leben, eine unausgesprochene Beleidigung Gottes gegenüber ist. Weil wir ihn nicht ehren, weil wir ihm nicht dienen, weil wir ihn nicht anbeten, obwohl er Gott ist. Wir verdanken ihm alles. Er hat uns unser Leben geschenkt. Das wollen wir oftmals nicht mal wahrhaben. Und das Normalste der Welt wäre, dass wir Gott jeden Tag Danke sagen. Dass wir ihn ehren und anbeten als unseren Gott. Und dass wir bereit sind, unser Leben ihm auch zur Verfügung zu stellen, zu sagen, du hast mir alles gegeben, wie kann ich dir am besten dienen? Wie kann ich dich ehren? Wie kann ich mit dir rechnen, mitten in meinem Alltag? Und Sie wissen, wie Sie sind, ich weiß, wie ich bin, das machen wir normalerweise nicht. Wir leben so, als ob wir unser eigener Gott wären. Wir leben so, als ob wir das Leben uns selbst verdanken würden. Wir leben so, als ob niemals dieser Tag käme, wo wir dem wir alles verdanken, Rechenschaft ablegen müssen. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, dass dieser Gott, von dem wir hier die ganze Zeit reden, heilig ist und dass er vollkommen ist. Und dass er, weil er heilig und vollkommen ist, unsere Schuld wie die aller anderen nicht einfach stehen lassen kann. Er lässt das eine ganze Weile gewähren, weil wir keine Marionetten sind. Aber Gott, weil er heilig ist, kann das nicht ungesühnt stehen lassen. Und deswegen hat Jesus sehr offen immer wieder gesagt, also wenn es nach Recht und Gerechtigkeit ginge, dann hätten wir, also wir Menschen, Jesus schon, Jesus ist ja ohne Sünde gewesen, wie sogar seine Feinde zugeben mussten, aber dann hätten wir keine wirkliche Chance. Jesus hat das mal sehr krass gesagt, aber da Sie gute Nerven haben, darf ich Ihnen dieses Zitat auch noch zumuten. Matthäus 10, Vers 28, da hat Jesus gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, also vor euren Gegnern, die euch fertig machen, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und das ist Gott. Aber Gott will uns retten vor der Hölle, in die er uns aus Gerechtigkeitsgründen eigentlich schicken müsste. Weil er die Beziehung zu seinen liebsten Geschöpfen, und das sind die Menschen, denn die Bibel sagt, dass Gott nur uns zu einem Gegenüber gemacht hat. Nur wir können eigenständig denken. Nur wir können in dieser Weise reden und lieben und entscheiden und Weichen stellen. Dass Gott diese Beziehung zu uns wieder heilen will, weil er uns liebt. Und darum hat Gott den Einzigen auf diese Erde geschickt, der unser Problem lösen kann. Und dieser Einzige ist Jesus. Jesus lebt ein sündloses Leben. Jesus rief uns Menschen zu, dass Gott uns sucht und uns zur Umkehr einlädt. Jesus sagte uns, wer der Vater im Himmel ist und warum wir ihn so dringend brauchen. Und das Wichtigste, Jesus löste unser größtes Problem. Er starb für unsere Schuld. Das heißt, er nahm an diesem Kreuz, deswegen ist das Kreuz für die Christen so entscheidend, er nahm an diesem Kreuz die Strafe auf sich, die ich verdient gehabt hätte und die sie aber auch verdient gehabt hätten in den Augen Gottes. Und er hat sie bezahlt. Er hat sein sündloses Leben für uns geopfert. Das mindert nicht die Verantwortung seiner Mörder. Die hatten ganz andere Motive. Aber selbst mit ihren miesen Motiven mussten sie letztlich Gottes Plan erfüllen. Und so stirbt am Kreuz Gottes eigener Sohn für unsere Schuld. Und mit der Auferstehung setzt Gott das Siegel darauf, dass diese Vergebung gilt. Dass Jesus sich nicht getäuscht hat, als er das versprach. Es ist bewiesen durch das historisch greifbare Siegel seiner Auferstehung. Und darum, und das ist so wichtig jetzt für mich und für Sie, darum gibt es jetzt einen, wenn ich das so sagen darf, einen Ort in der Welt, wo wir uns Gottes Vergebung für immer und ewig abholen können. Und dieser Ort ist eine Person, es ist der auferstandene Jesus selbst. Und darum brauchen wir dieses persönliche Verhältnis zu Jesus, von dem wir sprachen. Weil nur er uns unsere Sünde vergeben kann, weil er uns die Brücke zu unserem Schöpfer wieder bauen kann und weil er uns in Gottes Vaterhaus zurückbringen kann. Momente der Entscheidung. Wie komme ich daran an Jesus? Wie komme ich ran an diese Vergebung? Allein dadurch, dass ich ihm das sage, mit ausgesprochenen Worten oder in meinem Herzen, das ist nicht so entscheidend. Es kommt nicht auf irgendeine Form an, nicht auf irgendein Ritual, sondern es kommt allein darauf an, dass ich das zugebe, was Jesus über die Diagnose meines Lebens sagt, dass ich zugebe, ich brauche deine Vergebung. Es ist wahr, dass ich meinem Schöpfer im Grunde genommen alles schuldig geblieben bin, obwohl ich noch ein relativ besseres Leben geführt habe als vielleicht manche andere. Aber ich weiß genau, dass das vor Gott erbärmlich genug ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz wirklich auch für meine Schuld gestorben bist. Und ich nehme das ganz bewusst für mich in Anspruch. Und ich bitte dich, vergib mir und nimm mein Leben jetzt unter deine Führung wirklich. Ich bin bereit, dir als meinem Herrn wirklich zu folgen. Ich bin bereit, zuzugeben, dass ich dich brauche und meine Hände zu öffnen für das Geschenk deiner Vergebung. Momente der Entscheidung. Und damit komme ich zu einer letzten Beobachtung, die wir aus diesem Vergleich von Maria und Judas gewinnen können. Ich sage nochmal, man kann auf Jesus sehr gegensätzlich reagieren, das war das Erste. Zweitens, Jesus sucht das persönliche Verhältnis zu uns und nicht nur unseren Einsatz für die gute Sache. Drittens, die Begegnung mit Jesus bringt uns in Berührung mit seinem Tod, weil er diesen Tod für uns starb. Und schließlich viertens und letztens, ganz kurz, in der Begegnung mit Jesus bleibt am Ende nur die Alternative ja oder nein. In der Begegnung mit Jesus bleibt am Ende nur die Alternative ja oder nein. Und damit will ich sagen, es gibt auf Dauer kein Dazwischen. Es gibt mal für eine Zeit lang ein Dazwischen. Wir müssen ja prüfen, wir müssen die Dinge ja abklären, wir müssen ihnen nachgehen. Wir sollen ja gerade eine bewusste Entscheidung treffen, weil nur die Bestand behält. Aber es gibt auf Dauer kein Dazwischen. Und beides ist dann ganz. Das Ja ist ganz oder das Nein ist ganz. Und Maria beschränkt sich hier nicht auf eine Höflichkeitsgeste. Ne? Sie bringt nicht ein kleines Blümchen mit und sagt, das will ich dir nochmal schenken. Sondern das ist so, hat eine solche Symbolkraft. Sie knackt diese Flasche und sie gießt dann alles aus. Sie macht wirklich ganze Sache. Und sie drückt damit aus, mein Leben soll dir wirklich ganz dienen und dich ganz ehren. Und auch Judas macht ganze Sache. Judas wird zum Verräter. Judas bringt auf eigene Initiative dann, er geht zu denen hin, Jesus an den Galgen. Und er selbst verzweifelt am Ende auf schreckliche Weise. Auf Dauer können wir dem allmächtigen Gott gegenüber keine neutrale Position beziehen. Ich kann das nicht und Sie können es auch nicht. Und damit ist am Ende doch nochmal die Wahl unseres Titels bestätigt. Momente der Entscheidung. Darauf zielt am Ende jede Begegnung mit Jesus. Auf Momente der Entscheidung. Ich komme zum Schluss. Die Biografie Jesu ist ganz einzigartig. Und darum kommt für unsere Biografie alles darauf an, dass sie mit seiner Biografie rechtzeitig in Berührung kommt. Und deshalb komme ich zum Schluss noch einmal auf diese Biografie von William Wilberforce zurück, weil Wilberforce ein glaubwürdiges Beispiel dafür ist, was es bedeutet, mitten aus einem voll beschäftigten, vor Spannung und Ereignissen wirklich triefenden Leben heraus, Gott zu finden. Er war 25. Er war, wie gesagt, als Politiker höchst erfolgreich. Er war übrigens auch ein genialer Rhetoriker. Leute haben gesagt, dass England nur wenige solcher genialer Rhetoriker gehabt hätte wie William Wilberforce. Und dann kommt der Winter 1784, 25 Jahre alt, fährt er mit seiner Mutter und seiner Schwester, die Erholung brauchten, an die französische Riviera und lädt dazu einen alten Kollegen und Studienfreund Isaac Milner ein. Milner war überzeugter Christ. Und Milner versucht, Wilberforce darauf hinzuweisen, was sein Leben verändert hat. Und dann liest er noch ein bestimmtes Buch, in dem das auch thematisiert wird von Philip Doddridge. Das ist Winter 84. Und Wilberforce schreibt später, im Februar 1785, also wenige Wochen danach, stimmte ich der biblische Sicht über den Menschen, über Gott und über Christus intellektuell zu. Das war sozusagen der erste Schritt. Da sagt er, die Bibel hat recht. Es ist so, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir Jesus brauchen. Aber er sagt, er hatte das noch nicht so persönlich für sich wirklich ergriffen und gesagt, ich will darauf mein Leben bauen. Und dann kam der Sommer 1785. Da ist er wieder mit Milner zusammen verreist und sie haben dann im Urlaub gemeinsam das griechische Neue Testament zusammen gelesen und studiert. Und so wurde er dann immer mehr an diesen Punkt geführt, wo er sagte, ja, ich muss mein Leben vor diesem Christus wirklich beugen und ihm gegenüber sagen, dass ich ihn brauche. Und das hat er dann auch getan. Und von da an, man kann wahrscheinlich nicht mal den Tag festhalten, das ist auch nicht so wichtig. Aber es kam dieser Schritt und Sie sehen, es war bei Wilberforce nicht einfach die emotionale Aufwallung eines Moments, sondern es war eine Auseinandersetzung mit der Bibel. Jemand hat ihm gesagt, wie er selbst in Christus die Wahrheit gefunden hatte. Und er hat es geprüft und darüber gründlich nachgedacht. Und dann kam er nicht an dieser Entscheidung vorbei zu sagen, es ist wahr. Und wenn es wahr ist, dann muss ich mich auch vor dir, Jesus, beugen. Und dann will ich dieses Geschenk, das du mir machst, dass du mir alle meine Schuld vergibst, dass du mich vor der ewigen Verlorenheit und Verdammnis bewahrst, dass du versprochen hast, mich auf ewig in den Himmel zu bringen und dass du auch versprochen hast, mich, solange ich hier über diese Erde gehe, zu bewahren und zu beschützen und mir die Kraft zu geben, ein Leben zu deiner Ehre zu führen. Herr, mein Leben soll dir gehören. Lassen Sie uns noch beten. Herr Jesus Christus, habe Dank dafür, dass es möglich ist, dich persönlich kennenzulernen. Habe Dank, dass es nicht darum geht, dass wir eine fragwürdige religiöse Erfahrung machen, sondern dass du uns ganz nüchtern und real in deinem Wort, in den Dokumenten des Neuen Testamentes zeigst, wer du bist. Und dass du uns einlädst zu prüfen, zu studieren, zu fragen und dass du uns aber auch an diesen Punkt bringen willst, dass wir erkennen, wie sehr wir deine Vergebung und deine Rettung brauchen. Danke, dass du bis heute die Tür offen lässt. Danke, dass du versprochen hast, dass jeder, der dich suchen wird, dass er dich auch finden wird. Danke, Herr, dass du ehrlich bist und voller Liebe und Barmherzigkeit. Und dafür wollen wir dich wirklich ehren und anbeten. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.